Geistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Heute Horror 2. Hallo zusammen, liebe Zuhörerinnen der Schwafelhelden und der Meistergespräche. Willkommen zurück bei uns heute mit den Meistergesprächen. Ja, ihr habt richtig gehört und nicht die falsche Folge angemacht, denn die Meistergespräche setzen sich dreisterweise aber in ihrer meisterlichen Weisheit auf den ersten Sonntag, aber nur für Juli, weil wir terminlich es nicht anders geschafft haben. Ab August wieder gewohnt, das Schlusslicht des Monats, dann wieder am letzten Sonntag. Es freut mich allerdings, dass wir sozusagen dadurch direkt am letzten Sonntag anknüpfen können, wo wir das Thema Horror, den ersten Teil nämlich, hatten. Und heute machen wir genauso weiter. Horror, der zweite Teil und letzte Teil. Mit dabei sind wie gewohnt meine heißgeliebten Mitmeister und Spielleiter, die da wären der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo zusammen.
Hallo Magnus.
Moin.
Und hallo lieber Lars.
Moin.
So, Es erübrigt sich. So, jetzt habe ich die Frage, was ihr gespielt habt, weil es ja nur eine Woche war. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Und fange direkt.
Du hast etwa nicht gespielt letzte Woche, Mensch.
Ja, doch, aber das können wir dann im August als großes Paket ja abfrühstücken. ich fange direkt mit der nächsten Horrorfrage an. Und zwar, wenn jemand euch sagt oder ihr jemandem erzählt, dass ihr ein Horrorabenteuer oder ein Horrorszenario in DSA spielt, was würdet ihr antworten, wenn jemand sagen würde, das ist doch Quatsch, spiel doch direkt ein Horror-Pen-and-Paper, so wie Call of Cthulhu oder andere Horror-Pen-and-Paper, die es da draußen gibt. Daher meine Frage an euch. Macht es überhaupt Sinn, ein System zu nehmen, das nicht einen Horrorschwerpunkt hat und damit Horrorabenteuer zu spielen? Ist das sinnvoll? Wenn ja, warum? Wenn nein, wieso nicht? Und würdet ihr sagen, dass DSA als System für Horrorabenteuer gut geeignet ist oder nicht gut geeignet ist?
Das ist aber eine schöne Frage.
Danke. Ich hatte eine Woche Zeit, sie mir auszudenken.
Wow, und jetzt müssen wir aber sofort eine Antwort liefern und haben keine Woche Zeit. Ich würde sagen, ich halte von diesen Horrorsystemen so ein bisschen Abstand. Wobei ich jetzt natürlich mit so ein paar Vorurteilen rangehe. Ich habe ja noch nie eins gespielt. Ja, ich habe ja nur drüber gelesen. Ja, Call of Cthulhu und so weiter und so fort. Ich glaube, dass mir das passt auf die Dauer zu eintönig werde, weil man da eingeschränkt ist. Stelle ich mir jetzt mal so vor, weiß es nicht. Lass mich ja nachher auch gerne eines Besseren belehren, falls da jemand was hier auch gespielt hat. Und ich glaube, bei DSA, die Abenteuer mit einem Horror-Einschlag haben wir eigentlich recht gut hinbekommen und wir hatten jetzt nie das Gefühl, dass das Regelwerk jetzt irgendetwas nicht hergeben würde. Dass wir da jetzt irgendwie mit Regeln aus den Ärmeln schütteln müssten, nur weil wir jetzt speziell irgendwelche für dieses Horror-Szenario gebräucht hätten. Also war überhaupt gar nicht der Fall. Ich rede ja bei meinem speziellen Fall immer von diesen etwas horrorlassigen Boborat-Abenteuern, von den sieben Gezeichneten. Und da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass wir da jetzt irgendwie eingeschränkt wären. Also dass jetzt das Horror-Setting uns irgendetwas wegnimmt, beziehungsweise wir mit irgendwelchen neuen Regeln um die Ecke kommen müssten, dass man das dann vollständig ausspielen könnte. Also wir kamen uns da jetzt nicht eingeschränkt vor. Nee.
Würdest du denn sagen, dass es irgendwas gibt an DSA, was dem hinderlich ist? An der Welt, an dem Setting, an den Kulturen, Monstern oder so?
Ja.
Ich sag mal, oder vom Ton her, das dem Horror vielleicht entgegensteht? Oder würdest du da auch sagen, das kann man sich ja dann zurechtwursteln?
Also wir haben uns bei DSA ziemlich viel zurechtgewurstelt, weil ich DSA eigentlich immer so als so eine Sandbox auch gesehen hatte. Also ich habe mir schon die Sachen genommen, die ich halt eben wollte, aber wir waren nie so in diesem 1:1 Abbild dieser Welt drin, so wie es jetzt beispielsweise im Aventurischen Boden oder sowas gezeichnet wurde oder diese super strengen zeitlichen Abläufe, die du ja dann in irgendwelchen Jahreskalendern oder sowas nachlesen kannst. Also wir hatten da wirklich also alle Beschränkungen beiseite gelegt und hatten es dann so gespielt, wie es uns Spaß gemacht hatte. Und wenn dann auf einmal bei Albtraum ohne Ende etwas mit Vampiren gewesen ist, ich glaube, das war Albtraum ohne Ende, nee, Unsterbliche Gier, Entschuldigung, habe ich durcheinander gebracht, dann hat man das jetzt nicht so Also die Spieler hatten es halt nicht so hinterfragt. Ich habe es jetzt selber auch nicht so wahnsinnig hinterfragt, weil klar, es ist halt ein Fantasy-Setting, es wurde halt etwas düsterer, Vampire passend zu Fantasy, das war dann in Ordnung. Wahrscheinlich würden da jetzt irgendwelche DSA-Puristen, denke ich, widersprechen oder so. Aber wie gesagt, wir hatten uns in der Welt einfach ausgetobt und wir hatten halt in dieser Welt Spaß und ich wollte ja nie, dass wir aufgrund des Regelwerks oder aufgrund der Vorgaben vom Verlag da irgendwelche, dass wir da irgendwo angekettet werden oder sowas. Nee, also bei uns war das war halt ein Fantasy-Setting und da hat das eigentlich ganz gut reingepasst, war in Ordnung.
Das hat mich mal jemand so direkt aggressiv gefragt. Ich habe ihn zur Diskussion in den Keller Also, nein, ganz ehrlich, DSA liefert doch eigentlich alles. Ich finde, wenn man es jetzt so wie du, Daniel, mit bestimmten auf das Horror-Setting ausgelegten Regelwerken und letztendlich Hintergründen und Welten vergleicht, finde ich diese ganzen Welten, die es da so gibt, wesentlich Informations-, Kultur-, Ethnien-, Lore ärmer als DSA und Aventurien. Das ist die große, große Stärke, die DSA und Aventurien liefert. Und natürlich kann man einen Horrorplot stricken oder Horrorszenen stricken. Selbstverständlich. Im Sveltal, ja, Prä-Orkensturm oder Post-Orkensturm, vollkommen egal. Im Sveltal, hier Abenteuertal der 1000 Blumen aus der Orklandbox zum Beispiel, fällt mir da ein. Wenn man da sich auch nur irgendwie vertut als Heldinnengruppe, ja, und wird von Orks gefangen genommen, die da irgendwas Rituelles machen, schon hast du das Setting, Horror, Kontext, fremde Kultur, du hast sogar noch bei DSA 3 andere Ethnie, weil Orks oder Halborks noch nicht spielbar waren, und du kannst daraus komplett so ein Setting Horror stricken, wie das, ich denke mal, so in 50ern, 60ern, in meinen Augen mit heutiger Perspektive leider so der Fall gewesen ist. Also ich würde es nicht machen, aus moralischen Gründen, aus ethischen Gründen würde ich nicht sagen, okay, es ist Horror, dass etwas Fremdes geschieht, so, ne? Oder dass ich einer fremden Kultur begegne und diese fremde Kultur äußert sich ausschließlich negativ und so, ne? So wie das in 50ern, 60ern so gerne beliebt war. Diese Kannibalismus-Themen unter Humanoiden etc. etc. Also das nicht. Es wäre aber möglich. Da brauche ich kein anderes System für, um bei dieser Frage jetzt erstmal zu bleiben. Genauso gruselig ist es doch aber auch, wenn, das habe ich ja in der ersten Folge, glaube ich, schon gesagt, wenn vertraute Strukturen, die Säulen deiner Welt, deiner heilen Welt, deiner Welt, die gilt, deiner Sicherheit, wegbrechen, dann geschieht doch der wahre Horror. Und das kannst du genauso gut in einem Bereich haben. Jetzt bitte richtig verstehen, ich plane das nicht für meinen Sohn. Aber er hatte so ein Interesse, ich habe überlegt, ja, so eine Kampagne für ihn zu basteln. Ja, quasi so Gareta-Gassengeschichten genannt, ja. So GGGG, ja, Gareta-Gassengeschichten genannt. Und selbst da, wenn man da einfach als ein Junge, der einfach die Aufgabe hat, okay, ich habe jetzt sehr, sehr viel vom Markt in die Werkstatt von meinem Vater zu bringen, was passiert mir da unterwegs? Auch da können doch potenziell, ich sag's nochmal, ich plane es nicht für meinen Sohn, aber potenziell könnte man auch dieses Setting für eine erwachsene Gruppe nehmen und könnte auch dort Szenen von Kontrollverlust, von Panik, von plötzlicher Gefahr, von überfordert sein, von dem, was ich eben andeutete, wegbrechen von Sicherheiten, Naturgesetzen oder praktisch sozialen Naturgesetzen, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? So, dass das nicht mehr gilt, dass Menschen plötzlich fremdartig erscheinen, etc. Beispiel, lass irgendeinen Händler sagen, ja, das, was du so abholen sollst, das ist so schwer, ich bin so alt, hol's doch bitte hinten aus meinem Lagerraum. musst über den Hinterhof und da ist dann so ein Schuppen, da kannst du es abholen. Plötzlich geht die Tür zu und irgendein großer Typ mit einem Knüppel steht vor einem.
Ja.
Was für ein Horror.
Ich danke, Magnus. Wenn ich meinen Senf jetzt mal dazugeben kann, ich sehe das auch auf eigentlich wie du und Daniel. Ich finde, DSA ist so, das kritisieren ja vielleicht auch viele, aber so vielfältig, allein die Welt, ich meine, das sagen ja immer alle, wie klein der Kontinent ist. Und ich finde, dass viele Regionen und auch viele Abenteuer haben ja so ein sehr fühlbares Couleur, wo man merkt, wo die AutorInnen damit hin wollten. Also manche Abenteuer haben so ein Schwert- und Sandalen-Feeling, so wie die, heißt die, wie Ahrenstein-Kampagne, ja sowas. Oder dann der Wolf von Windenhall ist klar eingefärbt und so. Und ich finde es schön, wenn man als Gruppe dann jeweils das Genre so ein bisschen annimmt und sagt, okay, das ist jetzt eher so ein Abenteuer, also im klassischen Entdecken und sowas. Oder es ist ein bisschen langsamer und ein Detektiv-Abenteuer. Eigentlich finde ich das ganz schön. Und ich meine, D&D macht ja nichts anderes, nur die bringen dann ja tatsächlich so Settingboxen raus, so wie Ravenloft oder so. Aber ich finde halt, bei DSA kann man das halt wirklich einfach machen. Zwei Sachen würde ich allerdings sagen, die ich finde, die mir bei DSA ein bisschen schwieriger machen würden als bei anderen Systemen. Das erste ist, ich finde Call of Cthulhu's oder Cthulhu's Ruf, ganz egal, wie man das nennt, dieser Ansatz von so geistiger Stabilität auch quantitativ festhalten ganz gut. Diese Ebene, dass es diese gibt, also dass man halt tatsächlich dann bei so und so viel Verlust von geistiger Gesundheit dann eben auch irgendwelche Phobien und Störungen entwickelt, das finde ich schon ganz gut. Dass das regeltechnisch so ein bisschen die SpielerInnen dazu anleitet, das auszuspielen. Und was ich eigentlich auch mag, wenn es um Horror geht, ist, wenn das Grundsetting unserer Welt mehr ähnelt, um eben dem Horror vor dem Unbekannten leichter darstellen zu können. Sprich, ein Setting 1908 in London oder 1890 in London. Da finde ich, kann man den Horror auch ein bisschen feiner vielleicht so reinbringen, weil die Welt an sich ist ja gar nicht so fantastisch. Zumindest nicht, wenn man als Ursprungssetting das klassische London nimmt. Klar, natürlich, was dahinter brodelt. Und das finde ich das fände ich als Meister oder als Spieler mal schön, wenn man halt das Grundsetting so ganz quasi fantasiearm macht, vermeintlich sogar ganz fantastiklos. Da hätte ich mal Lust drauf. Aber bei DSA ist es ja schon so, dass man natürlich Elemente wie Orks und Drachen und Magie sind halt schon vertreten. Das heißt, so die Erwartung, dass es horrende Dinge gibt, ist natürlich irgendwo naheliegender. Das wären so meine 2 Cent. Aber ansonsten finde ich auch, also diese Behauptung, dass das mit DSA nicht gehen würde, das ist eher eine Frage der Methodik, würde ich halt sagen. Das war mein Horrorsenf dazu. Der Senf des Todes.
Ja, dann fehlt noch ein Schlagsenf von mir, glaube ich. Erstmal würde ich wahrscheinlich, wenn mich das jemand wirklich so direkt fragen würde, warum spielst du da das in DSA, würde ich vermutlich erstmal antworten, weil ich halt DSA spiele und jetzt mit meiner Gruppe nicht das System wechsle, nur weil ich da ein Horrorabenteuer einstreue. Wenn ich einen One-Shot machen würde, und das soll jetzt wirklich ein Grusel, ein Horrorabenteuer werden, dann würde ich vielleicht überlegen, ob ich ein anderes System nehme. Weiß ich nicht, aber würde ich dann vielleicht überlegen. Aber in der Regel macht man ja mit seiner Gruppe so länger angelegte Geschichten. Und eine wirkliche Horrorkampagne, die ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Call of Cthulhu ist ja auch darauf angelegt, dass das eigentlich mehr so One-Shots sind oder nur so ein paar Sachen. Dann drehen die Leute ja sowieso alle durch. Eine wirkliche Kampagne, bei der man wirklich die ganze Zeit immer nur Horror hat und wirklich die ganze Zeit den Horror hochhält. Ich glaube, das funktioniert nicht. Man braucht da zwischendurch auch mal Ruhepole, um dann irgendwann den Horror wieder hochzukriegen. Und das geht grundsätzlich ja vor jedem Hintergrund. Das wird man auch bei My Little Pony, wird man auch Horror reinkriegen. Also spätestens seit Stephen King wissen wir, dass eine Witzfigur wie ein Clown ziemlich gruselig sein kann. Ja, also von daher ist das, glaube ich, tatsächlich gar keine so große Systemfrage. Und da ist man braucht eine gewisse Normalität sozusagen in der Welt, aber die hat Aventurien ja erstmal. Jedenfalls unser gutes altes Aventurien. Und da kann man solche Horrorgeschichten, also habe ich tatsächlich nie Probleme mit gehabt, da Sachen zu machen. Also Albtraum ohne Ende, da haben hier unsere beiden Meister aus dem G7-Club, Daniel und Magnus, ja schon viel darüber erzählt, was da so alles passiert. wenn die Leute da ihre Verbindung da zur Realität verlieren. Auch wenn man nachts in einem dunklen Wald ist, in dem man sich als Stadtcharakter nicht auskennt oder hört man da irgendwelche Geräusche. Meine Güte, ich hab da Leute schon erschreckt mit dem Schrei eines Hasen in einer Falle. Da kann man im Zweifelsfall sich irgendwo aus dem Internet den Originalschrei rausholen. Wenn so ein Hase in einer Falle schreit, hört sich fast an, als würde da ein Kind schreien oder so. Ja?
Ja.
Also man kann einfach nur original Naturgeräusche, die wir Stadtkinder, ich bin zwar ein Landkind, aber egal, kaum noch kennen heutzutage, da so reinspielen und die Leute denken, meine Güte, was ist denn das?
Das kann ich bestätigen.
Ja, weil sie es einfach nicht kennen und da haben wir wieder die Angst vor dem Fremden. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe da überhaupt kein Problem bei DSA, das zu machen.
Besonders wenn man berücksichtigt bei diesem Beispiel mit dem Hasen, dass ja viele der klassischen Horrorgestalten ja auch solchen Missverständnissen kommen, ne? Wie die Meerjungfrauengesänge oder die quasi diese Hasenschreie aus dem Wald, die dann zu Banshees umgedichtet werden. Also das ist schon sehr, sehr elementar und geht schon weit in die menschliche Geschichte zurück, wie sowas wahrgenommen wird. Also absolut korrekt.
Und wenn du zu dicht ans Orkland kommst, dann nimm dich in Acht, einen Helm zu tragen, wegen der Todeshörnchen. Ja.
Also du meinst damit, man sollte einen Helm tragen, wegen der Todeshörnchen. Ja, genau. Ja,
nimm dich in Acht, trage einen Helm.
Ja, genau. Ja, aber ich kann das bestätigen. Ja. Ich kann das als Jagdscheininhaber und aktiver Jäger kann ich das bestätigen. Die Realität kann durchaus vor allem für unerfahrene Menschen oder Menschen, die die Realität an vielen Punkten einfach nicht kennen oder ausblenden. Ich will jetzt gar nicht vorwerfen oder irgendeine Wertung reinsetzen, alleine schon schockierend oder gar traumatisierend sein. Auch im Rahmen der sozialen Arbeit habe ich das gemerkt, dass Leute gerade, wie ich glaube, Henny, du das gerade so passend sagst, Stadtkinder, dann eben leichter davon oder damit zu schrecken sind und davon betroffen sind. Eindeutig. Also das ist nicht nur ein Kinderschrei, was so ein sterbender Hase von sich lässt, das ist ein Babyschrei. So, und das ist schon, das geht unter die Haut. Ja. Aber es sind nicht nur die, ich sag mal so, ich glaube, jegliches verendendes Haarwild ist, oder jegliches verendendes Tier löst auch bis zu einem gewissen Grad einfach eine schlimme Betroffenheit aus. Wenn man diese ganzen Kenntnisse hat, zum Beispiel, jetzt, um den Bogen wieder zurück zum Pen and Paper zu finden, und man beschreibt das bis ins Detail und lässt die Leute das nachempfinden, wie das ist, dann haben sie nicht die reelle Erfahrung gemacht. Dann kriegen sie nur eine Beschreibung, eine einzelne Momentaufnahme von einer Person, die das mal erlebt hat oder eben ihre Erfahrungen dort als Spielleitung hineingibt. Und klar ist das subjektiv eingefärbt, aber das kann auch unheimlich, ich sag mal auch treffend im Sinne von belastend oder im Sinne von schwer sein und kann natürlich auch an der Situation richtig eingesetzt. Also bitte, ihr kennt eure Gruppen, geht da verantwortungsbewusst mit um, ja. Aber das kann die Leute natürlich packen und mitnehmen.
Ja, also Dunkelheit ist auch ein super Element. Auch das kennen die Leute kaum noch. Ich war mal mit ein paar Leuten, alle zwischen 20 und 30, die meisten von denen Stadtkinder, aber soweit erwachsene Leute, 4 oder 5 waren wir. Und wir hatten kein Licht dabei, kein externes Licht. Und waren zusammen auf dem Land und sind dann einfach nur nachts ein paar Schritt in den Wald reingegangen. Und ja, Überraschung, es war dunkel. Und zwar war es wirklich dunkel, nicht das Dunkel in der Stadt, wo du immer noch einfach so langlaufen kannst und was siehst, sondern du hast deine eigene Hand vor Augen wirklich nicht gesehen. Wir waren ein paar Schritte im Wald und die Leute haben irgendwie gesagt, wo bist du? Haben sich dann zwar gehört und haben dann irgendwie haben dann alle mit ihren Händen so rumgefuchtelt und versucht, sich gegenseitig zu greifen und dann irgendwie sich an die Hände genommen, um wieder zurückzugehen, aus dem Wald rauszufinden da zusammen. Und da hatten schon ein paar Leute allein in dem Moment ein bisschen Angst, obwohl man nicht alleine war und nichts, aber man hat auf einmal nichts mehr gesehen, wirklich nichts.
Also da drehst du nachher einfach aus irgendeinem Grund auch durch, gell, weil dir dann die Fantasie so einen Streich spielt. Ich weiß auch, mein kleiner Bruder und ich, wir sind mal als Jugendliche, wir sind ja auch Dorfkinder, Landkinder, eigentlich, und wir sind dann halt auch mal nachts, auch so ohne großes externes Licht, einfach mal spazieren gegangen Richtung Waldrand und dann hattest du genau das Gleiche. Ja, du hattest halt so ein bisschen Sterne, Sternenhimmel über dir, ja, und wir kannten die Gegend auch ziemlich gut und wir dachten eigentlich auch, dass wir die Flora und Fauna ganz gut kennen, ja, und dann hast du halt irgendwo am Waldrand irgendeinen Schrei gehört, ja, und wir haben halt echt gedacht, okay, jetzt drehen wir um und gehen nach Hause, ja, weil es hat halt einfach echt so, dein Kopf hat da halt einfach angefangen rumzuspinnen. Was ist, wenn da jetzt ein Wildschwein rauskommt? Hey, es gibt ja keine Wildschweine, ja, aber was, wenn doch, ja, es war total absurd eigentlich, ja. Aber das macht dann schon was mit dir, ja, diese absolute Dunkelheit, du hast nichts, du hast kein Licht, du hörst irgendwas, was du nicht zuordnen kannst, ja, und dann hast du Kopfkino, ja, also echt extrem. Und dann musst du mal versuchen, das am Spieltisch irgendwie zu erzeugen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich könnte jetzt auch loslegen und von einem Kindheits-, ja, will ich es Trauma nennen, also ich glaube, es wäre übertrieben und würde den reellen Traumapatientinnen nicht gerecht werden. Aber wir wohnten damals in so einer Art Wendehammer-Schnecke. Privatweg. Und ich musste immer ungefähr so 50 bis 100 Meter die Mülltonnen nach vorne schieben als Kind oder ziehen, wenn die abgeholt wurden. Und unser Nachbar hatte das größte Grundstück. Ich merke gerade, wie sehr sich das für ein Cthulhu-Setting eignen würde. Hat dort tatsächlich, der ist dafür auch geehrt worden von der Stadt, hat eine botanische exotische Wohnanlage eingerichtet mit heimischen und neozotischen, also fremd sonst stämmigen Bäumen, die sich gegenseitig ob ihre Eigenschaften bezüglich von Stabilität, Bodennutzung, Nährstoffbedarf und Schadinsektenabwehr und so weiter gegenseitig unterstützen. Kurzum, ich, kleiner Dötz, kurz nachdem ich Jurassic Park gesehen hatte, durfte ich jeden Donnerstag, einen Abend spät, nach dem Fußballtraining die Mülltonnen nach vorne ziehen. Auf der einen Seite der Garten des Nachbarn mit Apfelbäumen, die immer super, also so tote Apfelbäume, die immer toll das Mondlicht als Schatten geworfen haben. Und auf der anderen Seite sah das aus wie dieser Dschungel aus dem Film, kurz bevor die Raptoren rauskommen. Und da war meine Fantasie natürlich richtig am Spielen mit mir. Ich sag mal so, langweilig war mir nie. Und ich habe immer super Sprinten geübt. bis ich irgendwann das Konzept entwickelt habe, ich bin das größte, böseste hier. So ungefähr. Aber ja, ich weiß nicht. Also das sind Sachen, was eigentlich nur noch mal bestätigt, was ihr gerade gesagt habt. Nämlich, dass wirklich der so ganz alltägliche Dinge, Missinterpretationen oder Assoziationen durch Unkenntnis, durch Unterhaltungserfahrungen etc. Uns dazu bringen, dass wir uns, ja, ich würde schon fast psychologisch betrachtet vulnerabel machen. Also psychologisch betrachtet sage, dass wir uns da vulnerabel machen. Das werden und jetzt komme ich wieder mit meinem steten Mantra, deshalb ist ja so eine Session Zero auch so wichtig, um mit Leuten das abzuklären, ob es da irgendwas gibt, was auf gar keinen Fall passieren darf, oder aber ihnen zumindest, wie wir das so schön rausgestellt hatten, den Kanal zu öffnen, dass sollte es da etwas geben, ist die Tür in jedem Fall offen, dass das angehört wird und dass das eben nicht einfach hingenommen werden muss.
Also in deiner Session Zero beim Horror-Setting würdest du sagen, Call of Cthulhu, gerne jedes Setting, nicht Nachbars Garten.
You have no idea. Yeah. Okay.
Ja. Ich möchte mal jetzt weiter das wieder einfangen hier, weil wir haben jetzt sage und schreibe eine Frage beantwortet und ich habe ja schon gesagt, dass der Horror 2 die letzte Horrorfolge ist und vielleicht schaffen wir es ja doch, heute die Fragen durchzugehen. Zwei Tipps in Sachen DSA. Habe ich noch, und zwar die Spielhilfe Borborats Erben. Vielleicht Lars wird sich wahrscheinlich, egal wo er gerade drin sitzt, umdrehen, weil er ist ja kein großer Post-G7-Fan. Trotzdem gibt es dort in dieser Spielhilfe einen Absatz, wo es um Horror- und Gruselspiel in Aventurien geht. Also sehr lesenswert. Und es gibt auch die Zusatzregeln zum, ich glaube, Erschauern oder Entsetzen, was sich ein bisschen an diese ganze Schreck- und Horror-Auswirkung auf den Charakter quasi entsetzen heißt sie, ich habe sie gerade hier stehen, wie sich das auf den Charakter auswirkt. Also sie haben da schon dann vom Spiel in den Schwarzen Landen, heißt das Kapitel, glaube ich, da schon geguckt, ob man da mal ein paar Worte zu verliert. Also finde ich ganz schön, für alle, die es interessiert. können sich das mal angucken. Und ich habe bei meiner Suche nach Fragen für diesen Podcast einen Tipp bekommen. Es gibt die Seite Rollenspielbewertungen, schon lang gediente Seite im Internet, Rollenspielbewertungen. Dort kann man halt alle möglichen Rollenspiele und Abenteuer suchen und die Bewertungen lesen, die Rezensionen. Man kann dort auch DSA eingeben als Suchwort und Abenteuer als Suchwort, aber man kann auch das Stichwort Horror eingeben und bekommt eine lange Liste von allen DSA-Abenteuern, die von diesem Redakteur oder Redakteurin als Horror eingestuft worden sind. Und das ist echt toll, weil da sind viele bei, von denen ich noch nie gehört hatte, die halt nicht für mich auf den ersten Blick als Horror erkennbar waren, aufgrund des Titels oder Titelbildes. Deswegen, wer nach einem Horrorabenteuer für DSA sucht, Rollenspielbewertung, DSA-Abenteuer, Stichwort Horror eingeben. Da sind mindestens 30 oder 40 Abenteuer, inklusive Anthologien und aventurischen Botenabenteuern etc. rezensiert und aufgelistet. So, ich möchte mit euch...
Ja, nur der Vollständigkeit halber gibt dann ja auch noch die Dunkle Zeitenbox, ne? Imperien in Trüngern, die in der aventurischen Vergangenheit spielt. Und ich halte da zwar im Grundsatz nicht viel von, auch wenn ich zugegebenermaßen noch gar nicht reingeguckt habe. Es gibt ja auch aus einem Crowdfunding ein Cthulhu-Modul für DSA, ein Cthulhu-Extra-Szenario, Extra-Box.
Sandy Petersons Cthulhu-Mythos, ne? Für DSA, ja. Crossover quasi, ja. Stimmt, gut, dass du das noch erwähnst. Das gibt's auch, ja. Ich habe jetzt mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Arten des Horrors mal einfach mal so hier hingeschrieben bei mir und möchte jetzt eine Schnellfeuerrunde von euch. Mal sehen, ob ihr das alles schafft. Und ich sag euch diese Horrorart, ja. Und dann sagt ihr mir kurz yay, nay oder may. Nee, also gut, schlecht oder okay. Egal, ja? Also, Cthulhuider Horror.
Ja, ja.
Kommt drauf an.
Oh, manchmal.
Bitte nicht inflationär, dann yay.
Okay, ja, ist ja schon ja, seit dann Jahren nee. Inflationär. Ne? Alles klar, dann nay, nee. Gut. Der Horror von anderen Menschen, was ja in vielen Apokalypse- und Zombie-Filmen gemacht wird, sich um die letzten Vorräte streiten, Verbrecher, die umherziehen beim Zusammenbruch der Ordnung.
Ja, nee. Von dem Horror. Nein. Nein.
Also yay, wenn es nicht in Aventurien ist.
Ah, ach, guck mal, Daniel und Magnus ganz klar ja. Gegensätzlich.
Aber reden wir jetzt.
Ja. Und Lars,
ja, gut, ja, genau. Aber reden wir jetzt davon, dass wir diese ja. Settings in Aventurien spielen oder davon losgelöst jetzt erst einmal? Oder wie ist jetzt die Frage gemeint?
Das habe ich jetzt ehrlich gesagt mir noch gar nicht überlegt. Ich dachte jetzt eher so
okay.
allgemein okay, würde ich sagen.
Alles klar.
Ja, wobei, da würde ich gerne noch einen eigenen Horror einschieben, und zwar, wenn die Meistergespräche-Gäste zu viel schwafeln, der Horror für den Moderator. Nee, aber
yeah. Yeah.
Nee, aber nee. Was ich noch mal sagen wollte, gerade bei DSA, weil du ja, Lars, du ja sagtest, wenn es nicht bei DSA ist, da gab es gerade, jetzt nicht bei Albtraum ohne Ende, sondern später in der G7, und zwar war das der letzte Winter des Wolfes, ne? Es ist ein zusammengeschriebene Szenarien-Settings und ich glaube Briefspiel- und Convention-Abenteuer, die dann insgesamt einen kompletten Plot, also des Borberat, der Borberat-Invasion in Tobrien sich widmen. Und ich musste zwar eigentlich fast alles umschreiben, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, ohne großkotzig klingen zu wollen. Also sagen wir mal, was jetzt militärische Logiken angeht oder so, war das dann leider sehr, sehr, hat es nicht den Anspruch, sag ich mal, in die Gruppe mitgebracht hat, mit, sag mal, militärischer Erfahrung, nicht ganz getroffen. Aber dort war es dann tatsächlich wirklich hart, wenn die Heldinnen und Helden Leid sehen, dem sie sich nicht annehmen können, weil sie keine Zeit dafür haben, weil sie wissen, ihre Wasservorräte gehen ihnen aus, obwohl da ein Fluss ist. Obwohl es hier was zu essen gibt, dürfen sie nichts davon nehmen, ihren Proviant etc. Weil das Land praktisch verflucht oder dämonisiert ist. So. Und die können den Menschen letztendlich nicht helfen. Sie haben keine Zeit. Sie müssen weiter. Bis sie dann sogar eines ihrer in, glaube ich, Albtraum ohne Ende oder dann sogar danach unsterbliche je erhaltenen Streitrösser sogar schlachten und essen mussten, weil sie sonst keine Verpflegung mehr haben. Also richtig bluten lassen. Und da fand ich, wir hatten einige dicke Klöße im Hals am Spieltisch, die nicht aus Pferdewurst bestanden, sondern die wirklich emotional waren und so gerade noch unterhaltend, ja, dass man das trennen konnte. Aber es war auch wirklich schon an der Grenze, wenn man dann wirklich sogar das Letzte, was man hat, aufgeben muss, damit man überhaupt das schafft. Und man stellt sich stets, sag ich mal, als reflektierter, gebildeter Mensch dann auch die Frage, warum eigentlich? Wozu das Ganze? Ja?
Also ein bisschen so der, du meinst als Horrorkategorie, der Horror selber in die Abgründe zu gelangen, um oder selber seine Menschlichkeit zu verlieren, genau. Weil es notwendig ist.
Ja, genau, Abenteuer genau, oder genau. So nach dem Motto, wir müssen den Kelch unbedingt holen. Ja, aber da vorne werden Bauern gerade niedergemacht. Wir könnten das schaffen.
Ja, ja.
Aber dann verlieren wir einen Tag.
Ja.
Unsere Miss.
Naja, so. Wir ziehen mit dem Armeetross Richtung Schlacht gegen irgendwen und müssen aber auf dem Weg dann die Bauern ihrer Ernte erleichtern. Genau. Machen wir das oder nicht? Ne? Das ist auch so. Genau sowas. Interessant. Dann das nächste ist die klassische Geistergeschichte. Yay or nay?
Ja.
Yay.
Ja. Ah, Daniel ist. Bin ich begeistert. Daniel ist von Horror allgemein, glaube ich. Guck mal, was ist mit Zombies?
Nein.
Zombie-Horror.
Nein. Ausgelutscht.
Daniel.
Yay.
Was ist mit dir? Ja, absolut. Yay. Yay. Zombies. Super. Wobei die langsamen Zombies, das ist halt so, was ich gut finde. Nicht die schnellen.
Die Ghule bei Albtraum, nicht bei Albtraum, die Ghule bei Staub und Sterne, ohne da weiter spoilern zu wollen. Mhm. Da kann man eine sehr schöne Szene draus machen.
Mhm. Dann klassische Monster, also ganz klassische Riesenspinnen etc.
Ja. Wie sieht
es damit aus? Yay oder nay? Nein, Magnus? Also waren wir überhaupt schon mal einstimmig? Ich glaube so ein bisschen, so bei der Geistergeschichte. Wieso nay, Magnus? Also ist das, wo du sagst, da fehlt mir irgendwie, das ist dir zu einseitig so einfach eine große böse Kreatur, die fressend durch die Gegend eiert, da fehlt dir irgendwie die Tiefe oder wieso?
Ja, also es ist zu einfach, es ist zu nah. So, ich glaube, dass die Gefahr für ein großes Tier uns nicht mehr so erschreckt oder auch nicht mehr so, zumindest jetzt, ich mache das immer aus der Perspektive von mir und natürlich aus der Perspektive von, in Anführungsstrichen, meiner Runde. So. Wir kennen, ich glaube, die Angst vor Arachnoiden oder vor irgendwas anderem, die ist einfach nicht so da. Also ich glaube, das holt uns einfach nicht so ab. Und klar, wenn ich da, ich meine, sagen wir es so, hätte ich dann in der Session Zero jemanden sitzen, der oder die sagt, ich bin ein Spinnenphobiker oder Spinnenphobikerin, dann werde ich es nicht einbauen, weil ich möchte Menschen nicht real quälen, sondern nur unterhalten. Und dann wäre das auch raus. Also ich finde allgemein, es wird kein Grad von Horror erreicht, in dem ich sage, boah, das Teil ist richtig groß. Also das haut mich jetzt nicht um.
Mhm. Okay, ich verstehe. Da hatten wir ja auch in der ersten Horrorfolge drüber gesprochen, ne? Dass man halt dann einfach ein riesiges Monster dahinstellt, ist halt nicht so unheimlich, wie wenn man zum Beispiel irgendwo die Spuren davon sieht oder die abgefallenen Hauer oder irgendwie sowas, ich was nur darauf hindeutet. Ne?
Also,
das Unbekannte.
Wenn da jetzt eben nicht ein normaler Affe, ein normaler Gorilla vor mir im Dschungel auftaucht, sondern ein Riesengorilla, dann muss ich gar nicht an das zielen, dann treffe ich ins Zentralmassiv mit meinem Pfeil.
Jetzt eine Frage, die würde ich jetzt auch, Daniel, das ist gut, dass du mir das eben gesagt hast, allgemein gemünzt aufs Rollenspiel. Wenn ihr euch, das ist eine schwere Frage, da wird Daniel bestimmt wieder kritisieren, dass er jetzt nachdenken muss. tut mir leid. Wenn ihr euch eine, ich sag mal klassische, ihr könnt das natürlich auch weit auslegen, Horrorfigur auswählen müsstet, welche wäre das und wieso? Für einen als Meister in einer Geschichte, die ihr schreibt.
Boah, du hast Fragen heute.
Frankensteins Monster, ganz klar Frankensteins Monster. So vielschichtig, okay. so dramatisch, so differenziert. Also natürlich nach dem Original von Mary Shelley. Ist einfach großartig.
Ja, ist großartig. Da fällt mir eine Sache ein zu Lars, das muss ich jetzt schnell einwerfen, bevor ich dich noch weiter frage, das nochmal auszuführen. Im Grabmal von Briclo ist doch auch am Ende so eine Frankenstein-eske Kreatur.
Der Homunculus!
Ne? Ist das nicht das? Da hat jemand mal in einem Forum, das fand ich so gut, das möchte ich jetzt wiedergeben, vorgeschlagen, dass anstatt der Wühlschraten im Grabmal von Briclo die vorangegangenen, fehlgeschlagenen Experimente herumkriechen. Das heißt Torso mit Beinen dran, Köpfe mit Händen dran und so weiter. Eben alles, was dieser Schwarzmagier vorher erschaffen hat. Und das fand ich eine super Idee. Weil das auch eine gute Anbindung hat. Ne?
Stimmt, sehr gute Idee.
Ja, stimmt. Hast du aufschreiben. Wo wir gerade bei Frankensteins Monster sind, ich bin auch sehr beeindruckt, dass du es Frankensteins Monster nennst und nicht Frankenstein, also Nerd-Credits
für dich. Danke.
Würdest du denn auch sagen, dass diese faustische Wahnsinn des Doktors, also von, es ist ja kein Doktor, aber von Viktor Frankenstein, dass das auch dann Teil davon wäre, also dieses Erschaffen von diesem Monster und dass das Monster dann quasi lebt und man nicht weiß, wohin damit und so, meinst du das auch, diese ganze moralische Grauzone?
Ja. Du hast da bei der ganzen Geschichte, bei allem, was da passiert, ist eigentlich kein Charakter dabei, wo man sagen würde, der ist von vornherein weg irgendwie der Bösewicht. Die Motivationen kann man nachvollziehen, ist dann durchaus menschlich und dann geht's da irgendwie, dann wird das nur zu übersteigert und irgendwo werden da Grenzen überschritten. Das kann man super darstellen. Auch die Zerrissenheit. Und irgendwie hat man dann nachher das Monster, das erst, weil es so fremd ist und na klar ist das irgendwie böse, dass man da hat. Wenn man dann hinter die Geschichte kommt, hat man gewisse, also ich jedenfalls, Sympathien für das Monster. Aber wenn es dann durch die Gegend geht und trotzdem, weil es nicht kriegt, was es dann will, wegen seines eigenen Zorns und der Zurückweisung, dann im Zweifelsfall doch auch wieder Leute umbringt, weil es das einfach auch ganz einfach kann, wegen der großen Kräfte, die es hat, dann findet man das auch wieder falsch. Das ist, ach, ja, das ist wirklich Kunst.
Ja, das stimmt. Wundervolle Geschichte. Ich mach mal weiter. Bei mir ist es, und das müsste man halt in einem klassischen, ja, vielleicht Cthulhu oder anderem Setting spielen, die Mumie. Ich bin ein großer Mumien-Fan, absolute Faszination mit Mumien schon immer gehabt. Und ich fände so eine ganz, ganz klassische Geschichte von Ausgrabungen mit den, ich sag mal, nativen oder ortsansässigen Warnungen der Einwohner und Helfer, dass man da nicht reingehen soll, mit dann Mumienfluch und die Mumie verfolgt einen und geht, erwacht dann in Paris, London, Berlin, wie auch immer zum Leben, finde ich einfach ganz toll. Also dieses unaufhaltsam langsame Jagen dann der Schuldigen, finde ich schön. Und diesen Aspekt, dass die Leute es ja selber in der Hand hatten und dann eben auch durch diese Kreatur oder wie man immer das auslegt, gerichtet werden, finde ich ganz toll. Aber ich habe eh so ein Fable für so ein Pulp-Ägypten-Setting, ja, muss ich sagen. Also,
an dieser Stelle, liebe Schwafelhelden, begebt euch nicht in südliche Regionen, Aventurien.
Ach. Also, ja. Mumien, ganz toll. Ganz, ganz toll. Auch kann ich nur den Mumienfilm von Hammer Horror empfehlen mit Peter Cushing und Christopher Lee, mein liebster.
Nicht Mumien, die Mumie mit Brandon Fraser von 1993?
Nein!
Oh mein Gott, nein!
War noch eine bessere Mumie als die spätere Verfilmung. Na gut.
Nein. Hammer Horrors Mumie. Ja, ich fand die Mumie mit Brandon Fraser kann ich die gucken, weil ich nicht mehr so kritisch bin, aber früher fand ich die unanguckbar. Da war ich noch schnöseliger als junger Mann. So, Daniel und Magnus, ihr fehlt noch. Liebste Horrorfigur. Oh Gott,
guck mal, ich glaube, wir haben da so einen kleinen Aufhänger. Christopher Lee, ich glaube, ich wäre dann tatsächlich bei dem klassischen Dracula, also bei Vampiren. Ich glaube, ich würde tatsächlich dann, ich habe das ja mal an der Uni tatsächlich gehabt, so ein Semester lang, da ging es um Endzeitliteratur ausgehendes 19. Jahrhundert. Und da war eben Dracula auch mit dabei. Und auch seit den G7, weiß ich nicht, da hat man die Vampire ja auch dann teilweise eher so zu kennengelernt und dann auch so zu schätzen gelernt eigentlich. Und ich glaube, das wäre auch das, womit die Spieler da ja dann so konfrontiert gewesen sind, meine Gruppe, dass die dann tatsächlich auch mal mit Mächten zu tun hatten, die ja so invasiv waren, die ja nicht nur in die Gesellschaft irgendwie eingedrungen sind, sondern auch tatsächlich also in deren Realität, also in deren Welt irgendwie auch Fuß fassen konnten. Das war ja das, womit ja dieser Urroman ja eigentlich auch spielt. Ja, dass da eine überlegene Macht auf einmal in dein heiliges, geschütztes Reich eindringt, ja damals in dem Fall ja England, und du kannst halt mit dem, was du halt eben hast, nicht großartig was dagegen ausrichten. Und ich glaube, das ist auch etwas gewesen, ja, wo ich jetzt, also beziehungsweise das hat sich dann bei der G7-Kampagne dann auch echt so rauskristallisiert, dass das eigentlich so, also diese richtig schönen, klassischen Vampire, ja, auch so wie bei Interview mit einem Vampir, das war einfach etwas, was mich dann doch so an den, an diesen Wesen so an sich dann so, ja, fasziniert hat. Und nicht diese Vampire, die dann im Sonnenlicht glitzern oder irgendwie sowas, ja, um Gottes Willen, ja. Aber ich glaube, das ist echt was, wo ich dann sagen würde, also wenn, dann tatsächlich diese richtigen, klassischen, althergebrachten Vampire.
Wobei man dann ja auch nochmal genau fragen kann, meinst du Stokers Dracula im Spezifischen oder diese Art von Vampire? Weil ich finde, Dracula hat ja nochmal eine ganz andere Vielschichtigkeit, was auch diese sexualisierte Seite angeht, davon, die er hat und so. Also das meinst du jetzt Dracula im Spezifischen? Als Horrorfigur oder überhaupt diese?
Also ich glaube, dann würde ich in dem Fall allgemein einfach sagen, die klassischen Vampire an sich. Ja, aber so, ich habe das ja dann echt wirklich tatsächlich dann erstmal kapiert, was es damit auf sich hatte, als wir dann an der Uni dann wirklich uns mal intensiv mit Dracula, also an sich, auseinandergesetzt hatten. Ich hatte ja zu der Zeit ja eher auch schon DSA gespielt und dann wurden halt einfach so ein paar Zusammenhänge halt einfach klarer. Ja, wenn du halt echt mal siehst, wo das Zeug eigentlich so herkommt, was es denn damit auf sich hat. Und, ja, ich meine, vor der Uni hattest du ja dann halt irgendwann mal so ein oder zwei Dracula-Filme gesehen und ja, okay, aber was denn da so wirklich dahinter steckte, also diese Ängste einfach, ja, dass langsam in sich zusammenfallende British Empire von einer überlegenen Macht ja genau das zurückbekommt, was das British Empire mit dem Rest der Welt angestellt hatte, ja, und du fühlst dich dann so ohnmächtig, ja, dieser Macht gegenüber, das klar, das hatte dann eine ganz andere Dimension. Deshalb finde ich, hat diese Vampire an sich eigentlich echt ziemlich coole Fantasy-Figuren. Ja,
ja, ich meine, wie die Gesinnung oder die Ängste des Autoren den Horror beeinflussen, ist ja bei vielen, gerade bei Lovecraft und so, Magnus, hattest du ja auch gesagt, ganz, 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 ganz spannendes Thema. Also schöne Antwort da.
Ja.
Magnus, wir haben jetzt Vampire, Mumie,
Frankensteins Monster. Ja.
Frankenstein.
Jetzt musst du sagen, das Ding auf gar keinen Fall. Also du wolltest ja unbedingt.
Was? Aber dann
genau darum geht es nämlich. Du meinst hier Ocean Man, take me from the land. Nein, und zwar habe ich da was anderes. Ich muss mich gerade die ganze Zeit zusammenreißen, nicht Dracula tot, aber glücklich Zitate zu bringen. Wo du Dracula sagtest, dachte ich nur so, Dracula, 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 ein Meeting? Also, es ist einfach der Klassiker, seitdem ich mich irgendwann mal als frühpubertärer Steppke ins Wohnzimmer geschlichen habe, Samstag spät, und ich glaube auf Kabel 1 dann Dracula tot, aber glücklich geguckt habe, hatte ich den Schatten sowieso weg. Aber ich muss mich doch tatsächlich auch, wenn es wirklich die Klassiker sein sollen, und ich komme irgendwie nicht mit mir überein, dass die pflegende Mutter hier wie in Psycho zum Beispiel, ne? Das ist jetzt nicht das klassische Monster. Sonst würde ich das nämlich wählen. Also quasi die. Ja, weißt du was?
Wählen.
Ja, aber jetzt habe ich schon was rausgesucht, wie ich in der G7.
Aber Magnus, da wird Mutter aber traurig sein, wenn du sie
nicht willst. Das ist nicht schlimm. Mutter ist immer in mir bei mir. Ja.
Seid solche Nerds.
Wie ich in DSA unsterbliche Gier. Ich habe es quasi in unstillbare Gier umgeschrieben und die Musical-Fans unter euch wissen jetzt, wohin das läuft. Ich habe da jetzt sogar einen Text rausgesucht. Traue ich mich jetzt, das ein bisschen mit Singsang anzukündigen?
Ja, natürlich tust du das. Komm schon. Also,
endlich Nacht, kein Stern zu sehen. Mörder versteckt sich, denn ihr graut vor mir. Kein Licht im Weltenmeer. Kein falscher Hoffnungsstrahl. Nur die Stille und in mir Schatten. Meiner Qual. Valmir von Riebeshoff, ein ehemaliger Prajos-Inquisitor, der dem Namenlosen anheimfiel, in der G7. So ein genialer Charakter und ich habe meine ganze Begeisterung, die ich für das sehr gute Musical Tanz der Vampire. Ich muss meiner damaligen Freundin noch danken. Ich mache einen Shoutout. Danke, Alex, dass du mich mitgeschleppt hast. Und ich ins Theater des Westens in Berlin. Es war wundervoll. Und ich habe das aufgenommen. Die Tragik, sag ich mal, eines Wesens noch mal zu nehmen. Bisschen weiter zu gehen. Ich meine, ich kann nachvollziehen, ob seines Habitus, dass bei Bram Stoker auch die Sexualisierung ein großes Thema war, was ja damals so eitel und verpönt war, dass man sich schon wundert, warum überhaupt Menschen geboren werden damals. Aber dass diejenigen, dass es wirklich auch dort darum geht, sag mal, die Verzweiflung und die diese immer wiederkehrende Langeweile und diese eigene Bestürztheit darüber, Leben zu vernichten, sich aber dennoch nach jemandem zu sehnen. Also, ist für mich klassisch total genial. Und wenn es dann noch gepaart ist mit, wie gesagt, Fähigkeiten, wie das in DSA regeltechnisch quasi die, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es gibt mindere Vampire und es gibt die, ist es dann schon ein Erzvampir? Oder ist es einfach nur ein höherer Vampir? Ihr wisst das bestimmt, Leute.
Ich hätte jetzt gesagt Erzvampir, weil so hatte ich das jetzt von unsterbliche Gene Erinnerung, aber ja. Muss bei mir nichts unbedingt heißen.
Alles gut. Nee, genau, weil ich glaube, weil mir von Ribesoff war ein Erzvampir oder in Jahr des Greifen tritt einer auf, aber ich glaube, es geht einfach um mindere Vampire, die praktisch, ich sag's jetzt mal, no offense against Craigheads, ja, aber quasi die wie Cracksüchtige nach dem Lebenssaft derer gieren, die es noch haben, weil sie es selbst nicht mehr haben und auch nicht speichern können. Ja, was ja quasi so eine fatale, einfach nur eine fatale Daseinsform ist. Oder eben die höheren Vampire, die dann noch über weitere Fähigkeiten verfügen. Und diese weiteren Fähigkeiten, die dann wirklich mit das, was in Aventurien klassisch als schwarze Magie betitelt ist, jetzt in Richtung Beherrschung und so weiter und so fort, dafür sorgen können, dass sie eben Menschen, womöglich Menschen, zu denen man eine positive Beziehung hat und die man eigentlich schützen möchte, sie in der Lage sind, diese zu kontrollieren. Und da, finde ich, ist der Vampir für mich das klassische Monster. Wenn man es richtig nimmt.
Ja, zwei Punkte für Vampir, ja. Für Vampir. Hast du Vampire The Masquerade oder Vampire die Maskerade mal geleitet?
Beides.
Wenn du schon so
Vampire Beides. Ich habe auch Vampire Lab in Münster gespielt. Mhm. Grüße gehen raus an all die Verrückten da draußen.
Und die Blutsauger. Was hattet ihr für einen Namen?
Kainiten. Weißt
du das noch?
Weil die Lore von Vampire die Maskerade und Vampire aus der alten Welt oder The Dark World oder Times, wie auch immer, sehen sich ja nicht als Abkömmlinge von Dracula, sondern sehen sich praktisch in einer, ja, eigentlich quasi Teil einer Weltverschwörung, die damit existiert und ja, aus heutiger Sicht politisch alles total fragwürdig, die dann zu vorbiblischen Zeiten praktisch beginnt. Und auch viel aus der Kabbala aufgreift und umschreibt für sich. Und ja, sagen wir es so wie Vampire in DSA auftreten, finde ich es richtig gut. Also wie auch was sie als Fähigkeiten und als Nöte und so weiter mitbekommen. Sei es, dass ihr ehemaliger Geburtsmonat die Aspekte der Zwölfe enthält, zu ihrer Schwachstelle wird, zu ihrer Achillesferse wird, dass davon dann wieder einzelne Gedanken ausgehen, dass dann ihr Fehlverhalten in ihrem Leben quasi sie da antreibt, das Ganze zu pervertieren, etc., etc. Also muss ich schon sagen, das finde ich in DSA wirklich, wirklich gut und dass sie auch nicht so übermächtig sind, weil das hast du bei Vampire, wenn du das wirklich mal komplett konsequent packst und du hast 20 bis 30 Kainiten und sei es auch nur der 10. Generation, oder Elfte, komm, dann können die einfach mal in einer Nacht so eine Stadt zerlegen. Ist mir eigentlich zu High Power.
Ich mag auch Vampire lieber, wenn sie ein bisschen einzelgängerischer sind, so als einzelne Widersacher oder Monster. Und ich finde diese Untergrund-Nebenwelt-Organisationsgeschichte hinter Vampire ist bestimmt spannend, aber ist jetzt nicht so meine Baustelle. Ist natürlich aber für ein Rollenspiel natürlich klasse Struktur. Die nächste Frage, die ich für euch habe, da müsst ihr nur darauf antworten, wenn euch jetzt was einfällt. Habt ihr eine Abenteuerempfehlung für ein Horrorabenteuer, beziehungsweise ein Abenteuer, das sich für Horror eignet, für DSA, für unsere HörerInnen da draußen? Und würdet ihr sagen, es gibt bestimmte Regionen, die sich für Horror mehr anbieten in Aventurien? Und wenn ihr das beantworten könnt, dann vielleicht auch wieso? Kann natürlich auch ein historischer Kontext sein. Ich weiß nicht, wer von euch sich das zutraut, das zu sagen. Dann, ich fange direkt mal an. Einfach, dass ihr noch Zeit zum Überlegen habt. Abenteuer, es gibt eine Anthologie, die heißt Dämmerstunden. Ist DSA 4. Und da sind 3 oder 4 Abenteuer drin. Die sind so... Also die sind bewusst als Horror angelegt und darum haben die einen wunderschönen Pipe-Beigeschmack, haben also keine Horrorelemente, sondern richtig draufgesetzt. Da gibt es so Abenteuer, wie heißen die Nacht der geifernden Mäuler und so. Richtig gut. Es ist, glaube ich, auf einem Friedhof, wo die Toten aufstehen und die Leute abfuttern und sowas. Also finde ich echt gut. Also wer mal Lust hat, bei DSA Horror zu spielen, aber da das eine Anthologie ist, sind es natürlich auch wirklich kurze Sachen. One-Shots ist die Frage, wie schwafelig eure Gruppe ist, aber wer mal Lust hat und sagt, komm, lass uns mal Horror ausprobieren, ohne die Kampagne direkt zu ändern und so, hatten wir ja eben gesagt, das ist ja schwerfällig. Dämmerstunden ist eine Anthologie. Kann man auf DSA 3 bestimmt umschreiben. Und Regionen fällt mir jetzt spontan keine ein. Ich selber bin ja in Geek, obwohl Magnus und ich ansonsten politisch wahrscheinlich komplett auf einer Wellenlänge sind, ein großer Freund von politisch unkorrekten Darstellungen von Fremdkulturen. Und ich finde so grüne Hölle-Sachen und so finde ich eigentlich als Szenarien ganz gut. Zumindest, sagen wir mal so, für den ersten Schreckmoment, der dann vielleicht, und da kommen wir, glaube ich, wieder zusammen, Magnus, am Ende sich dann als anders herausstellt. Aber den Effekt, den es hat, sozusagen die eigenen Helden als unwissend zu spielen und das erstmal als Horror wahrzunehmen, finde ich gut. Ich würde es dann am Ende nochmal aufweichen, aber ich finde, man kann damit schon erstmal spielen. Dass man zum Beispiel von Echsenmenschen gefangen wird und denkt, man wird jetzt gefressen und dann wird man es nicht, aber den Horrormoment würde ich trotzdem erstmal so ein bisschen stehen lassen. Auch wenn es am Ende nicht so ist. So, das ist meine 2 Regionen- und Abenteuerempfehlungen für Horror bei DSA. Was ist mit euch?
Ich glaube, ich kann es relativ kurz machen. Ich glaube, Horror kann ja eigentlich in jeder Region irgendwie stattfinden, so wie wir es jetzt gesehen hatten bei Unsterbliche Gier, ja, wegen auf einmal Vampirplage oder sowas. Und spezielles Abenteuer kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so groß dran erinnern an die Gruppe aus den 90ern, was wir da gespielt hatten. Ich glaube, wir hatten da kein richtiges Horrorabenteuer. Und jetzt mit der neuen Gruppe, die ja letztes Jahr zu Ende gegangen ist, da hatten wir ja wirklich nur dieses eine Horrorabenteuer mit der Unsterbliche Gier. Und Albtraum ohne Ende. Und das kann man zwar auch losgelöst von der Kampagne spielen. Das steht ja auch so in den Abenteuern drin, also man kann ja diese Boborat-Kampagne einfach beiseite schieben, beiseite lassen und kann das dann auch so spielen, wenn man jetzt, 2, 3, 4, 5 Abende mal spielen will oder sowas, ohne dass man da jetzt riesig in die Kampagne eintaucht. Aber ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also ich hatte ja, glaube ich, auch ganz am Anfang mal gesagt, ja, dass ich so relativ wenig Horror gespielt habe bei DSA und kann es schon leiten, wenn es sein muss, ja. Aber ich glaube, ich stehe eher so auf dieses Entdecker-Abenteuer-Szenarien irgendwie, ja.
Was mit den anderen?
Dann empfehle ich mal was, ein bisschen B-Movie-Trashing-Horror. Da sind natürlich ein paar der Klassiker ganz gut, so Wald ohne Wiederkehr oder so. Da hat man auch Hennys Zombies, das hat er ja gerade mit seinen Schwafelhelden auch schon ausgekostet. Eine Region... Also ich hatte ganz gute Horrorelemente schon mal mit einem Kult, der sich in den Tiefen des maraskanischen Dschungels versteckt hat. Also so in so manchen Dschungelregionen oder sonst so finsterer Wald, da geht's ganz gut. Also wenn man so das Szenario hat. Aber auch sehr schön, einfach, wo man das gar nicht erwartet, in irgendeiner schönen, friedlichen, normalen Stadt und dann geht man irgendwo in den Keller und dann wird's merkwürdig. Ich glaube, ich sage gerade, dass ich keine spezielle Region dafür empfehlen kann, dass man es überall einbauen kann.
Ja, dem würde ich mich anschließen. Also es ist schon...
Vielleicht nicht in der Stadt des Lichts. Da wäre es schwierig.
Oh, versuch mal Passierschein A38 in der Stadt des Lichts zu kriegen.
Genau.
Habe ich in der Schublade.
Zum Selbstausdrucken, sehr gut. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also es ist für mich keine besondere Region. Jetzt besonders hervorzuheben. Das ist ja das, was ich eben eingangs schon sagte, ne? Wie zum Beispiel diese Gareta-Gassengeschichten, ne? Wie gruselig das sein kann, einfach nur die Lieferung für den Handwerksbetrieb an neuen Werkzeugen vom uralten Dachboden holen zu müssen. Ich glaube, das ist für meinen Sohn dann als Mitspielenden schon auch echt genug, wenn ich dann beschreibe, wie das da aussieht. So, jetzt Ekel, Horror etc. Ne? Und sei es einfach nur ein komisches, altes Gemälde, was da oben rumsteht und ihr die ganze Zeit zu beobachten scheint. Da muss ja nicht mal ein Geist drin sein.
Oh,
ne? Alter,
das ist so.
Ja, so, ansonsten würde ich aber fast sagen, die ganzen Mechanismen, wie wir es in der letzten Folge herausgestellt haben, die Horror auslösen, die sind wichtig. Und da sind natürlich, gibt es Regionen, die sind besser geeignet als andere. Ja, also ich glaube, dass jetzt um Wehrheim herum, da müsstest du dann schon irgendwie als Wegelagerer nach Burg Rabenmund gebracht werden. Oder was gibt's noch für Regionen, die sind ja wirklich, wo du dir denkst, ja, hier ist ja nichts. So, ne? Ja, Maraskan, das hatten wir auch in unserem G7-Durchlauf.
Mm.
Dass da eine Situation geschehen ist, die wirkte wie ein Ridiculus für manche am Spieltisch, woraufhin wir dann auch in der Auswertung des Abends eine ziemliche Diskussion hatten. Ich möchte diese Sprüche jetzt nicht reproduzieren, die da kamen, aber letztendlich entwickelte sich das aus der gesamten Heldinnengruppe misslungene Sinnesschärfe oder Klugheitsproben, die eigentlich dem dienen sollten, dass sie ob der Bemalung der Holzrüstungen herauserkennen sollten, wer denn jetzt eigentlich im Kampf ihre Verbündeten sind und wer nicht, wo verschiedene Freischärler-Trupps aufeinander gestoßen sind.
Mhm.
Und da entwickelte es sich dann irgendwann dazu, dass die Leute in der Gruppe dann resignierten und dann plötzlich, ich will es nicht reproduzieren, ne? Was dann da an Sprüchen kam, auf jeden Fall. Ja, wir haben das ausgewertet und war für mich jetzt auch nicht so dolle, ne? Und ich hoffe auch, dass da sich niemand da angegriffen fühlt mit so einem ethnischen oder kulturellen Hintergrund, der das hört. Und das fand ich dann schon ziemlich mies. Ziemlich mies, da ist das quasi komplett in die Hose gegangen. Und musste dann auch erst mal besprochen werden. Das ist ja auch das, was ich eingangs jetzt mit den Orks beispielhaft noch sagte. Ich denke, dass auch wirklich ganz einfache Szenen einen zur Verzweiflung bringen können. Um jetzt noch mal die Brücke wieder hinzuschlagen zu einem funktionalen und stimmungsaufhellenderen Antwortergebnis. Wenn ich jetzt überlege, das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler zu nehmen. Und man nimmt jetzt mal diesen Schaustellerzirkus, so nach dem Motto, was ist hinter der Tür, was ist hinter der Tür, nimmt man raus. Man kommt sich ja schon manchmal vor wie bei Munchkin da. Dann kann man das Ganze, wenn man das ein bisschen mehr mit modernen Prinzipien und, ne, wie sieht so ein Bergwerk aus, wie würde man das selber organisieren, angenommen, man wäre in der verantwortlichen Rolle, das Ganze dahin bringen, dass auch dort in vermeintlichen Fluchtwegen oder vermeintlichen Auswegen dann eben da jetzt nicht unbedingt eine Riesenspinne hockt. No offense, Henny. Bitte versteh mich richtig. Sondern fand das bei den Schwafelhelden auch total spannend. Ich meine, die haben sich ja echt fast, ja, nicht nur in die Hosen, sondern auch fast umgebracht dabei. Das war für die kritisch. Was ich mir nur meine ist, wenn dann die Heldinnen und Helden merken, okay, hier sind ganz triviale Alltagssachen und die gehen uns richtig ans Leder. Und das kann überall sein. Das kann im Sveltland sein, das kann im Orkland sein, das kann in Torval sein, das kann in Garetien sein. Da muss man nicht mal unbedingt die Dämonenbrache haben.
Ja, ich habe aber, das muss ich kurz einmal nochmal nachwerfen bei den Schwafelhelden. Ja. Ich habe das ja auch angespitzt, dass da zum Beispiel die Zwerge von den Achrats mit den Zecken da irgendwie als halbe Zombies rumlaufen. Das ist ja auch, das habe ich ja auch gemacht, weil ich fand, das hätte sonst gar keine Couleur und das war ja auch damit irgendwie.
Ja, das war cool. Wo ist deine Erlöser?
Ja, So, bevor wir zum Abschluss kommen, ich bin ja immer ein großer Freund davon, sich Inspiration zu holen. Und natürlich ist die größte Inspiration von euch unser Schwafelhelden- und Meistergespräche-Podcast, das weiß ich ja, aber trotzdem möchten wir hier euch ein paar Lieblings-Horror- ja, mediale Texte empfehlen oder zumindest Empfehlungen. Es müssen nicht die Lieblingsfilme, Bücher und Spiele sein. Deswegen wird jeder von uns einmal sagen, welchen Horrorfilm, welches Horrorbuch bzw. angstmachende Buch und welches Horrorvideospiel ihn denn beeindruckt hat und das mal kurz als Empfehlung raushauen. Ich fange einfach mal an. Ein Horrorfilm, den ich empfehlen kann, ist The Others mit Nicole Kidman. Von dem großen Vorteil abgesehen, dass Nicole Kidman mitspielt, finde ich den einfach richtig. Ja, wunderschön, finde ich den einfach wunderschön, unheimlich, weil natürlich so altes English Countryside House Setting mit ganz, ganz tollen, feinen Horrormomenten, die ganz klein sind, also ganz viele kleine Momente, die richtig schön breit gefächert werden. Ich erinnere mich an die Szene, wo die unten sitzen und oben poltert ist, so als würden die Kinder spielen und dann ist Nicole Kidman sauer, guckt nach oben und sieht, dass die Kinder gar nicht oben sind, sondern im Garten, als sie aus dem Fenster guckt. Und das, sowas finde ich ganz, ganz, ganz toll, so feine, kleine Momente. Als Horrorbuch würde ich eine Kurzgeschichte empfehlen, und zwar Der Horla von Guy de Maupassant. Ist eine Geschichte, die ist wundervoll, denn es geht um einen Mann, der sich einschließt, weil er überzeugt davon ist, dass draußen vor der Tür der Horla auf ihn wartet. Und es ist eine wundervolle Psycho-Horror-Geschichte, denn natürlich merkt man, gibt es diesen Horla denn, gibt es ihn nicht? Was ist der Horla überhaupt? Und er steigert sich da schrecklich in seine Angst rein, ob der Horla ihn hört, ob er weiß, was er macht, ob er draußen wartet, ob er extra leise ist und so weiter. Und fand ich als Jugendlicher, als ich es gelesen habe, einfach unfassbar, diese Vorstellung, sich ins Zimmer einzuschließen und sich da reinzusteigern, dass da draußen etwas sitzt. Was es ist, wird auch nie geklärt, das auf einen wartet. Finde ich ganz schlimm. Fand ich also sehr beeindruckend. Das ist eine Kurzgeschichte. Und als Videospiel für die alten Hasen da draußen und die alten Hasen hier unter uns ist Alone in the Dark, ist für mich einfach ein super Horrorklassiker. Die ersten zwei Teile ist heute nur noch bedingt spielbar für die jungen Leute, die da draußen zuhören, außer die, die wirklich so viel Bock auf Retro haben, dass sie es auf sich nehmen. Aber fand ich einfach richtig geil und da würde ich sogar mal empfehlen, mir Let's Play anzugucken, weil ja, ist einfach ein richtig, richtig unheimliches Ding. Was ist mit euch? Film, Buch oder Geschichte und Videospiel? Wer möchte?
Ich kann es ja ganz kurz machen. Also ich erschrecke mich ja nicht so wahnsinnig gerne, deshalb gehe ich eigentlich auch super selten ins Kino, um mir dann Horrorfilme anzuschauen. Und Horrorbücher, weiß ich nicht, lese ich nichts. Also ich bin nicht so der Horrorfan, so allgemein, muss ich echt feststellen, jetzt so im Vergleich zu euch. Von daher kann ich, also Computer, ich habe auch, glaube ich, wirklich nie ein Computer-Horrorspiel gespielt, weil ich mich einfach so ungern erschrecken lasse. Also von daher falle ich da raus. Bei Büchern ist es so ähnlich. Ich meine, ich habe natürlich die klassischen Stephen King-Sachen schon auch gelesen, aber ich glaube, was mir so richtig unter die Haut gegangen ist bei so ein paar Malen, war bei Kafka, weil es teilweise schon ziemlich super schrecklich war, was der geschrieben hat. Also wenn man sich mal diese Kurzgeschichtensammlung durchliest mit diesem Landarzt, also da gibt's ja diese eine Geschichte, wo dieser Landarzt dann zu einem Jungen gerufen wird, der so eine ganz merkwürdige Wunde hat. Also das fand ich jetzt beispielsweise, das ging halt eigentlich wirklich so unter die Haut. Oder wenn man sich auch das mal durchliest mit dieser Strafkolonie, das war ja so Horror-Kafkaesk irgendwie. Ja, oder ich meine auch so ganz klassisch die Verwandlung ist ja auch schon so, hat ja auch schon so Horrorelemente, ja, dass man da als verwandelt, als Käfer aufwacht. Das ist so, Kafka Richtung Horror. Also ist für mich schon so ein bisschen, ja, geht in Richtung Horror. Aber ich glaube, bei Filmen, da würde ich jetzt einen Film nennen, der ist so ein bisschen im Kino, glaube ich, untergegangen. Der hieß Skeleton Key. Und da ging es um eine junge Frau, die auch in so einem Landhaus in den USA sich einquartiert hatte und da sind eben vor 110, 120 Jahren, kurz nach Befreiung der Sklaven, als dann diese Lynchmobs durch die Gegend gelaufen sind und dann auf die Dunkelhäutigen losgegangen sind, das spielt dann da. Und ist noch verstrickt so mit Voodoo-Elementen. Also ich will nicht zu viel verraten. Und ich glaube, die Hauptdarstellerin, das war das Rachel Weisz, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe.
Das war die Tochter von Goldie Hawn. Okay, wie heißt die nochmal?
Ja, müsste ich jetzt tatsächlich nachschlagen.
Ich wollte gerade sagen, Rachel Weisz war ja bei dem Mumienfilm mit Brendan Fraser, was ihn meiner Meinung nach unheimlich aufgewertet
hat. Aber Kate Hudson.
Kate Hudson. Ja, bei Skeleton Key. Ich hab den auch gesehen. Ah, okay. Ich habe gerade nachgeguckt. Kate Hudson und dann der gestorben ist, der Hurt.
William Hurt, ja, genau. Hurt,
ist das der?
Und ich fand den Film halt so herausragend, weil da ging es ja eben darum, ob bei dem Film war ja diese Prämisse, Voodoo funktioniert dann, wenn du daran glaubst. Und sobald du halt irgendwie nicht mehr daran glaubst, hat es natürlich keinen Effekt mehr. Aber sie war ja dann darauf angewiesen, sich auf diese Voodoo-Rituale zu stützen, um dann halt eben gegen diese böse Macht, die aus der Vergangenheit versucht hat, in die Realität einzudringen, dass sie sich darauf halt eben stützen musste, obwohl sie ja am Anfang eigentlich nicht dran glaubte. Und das fand ich so super interessant. Ja, es war halt einfach so wieder so ein Spiel mit, ist es real, ist es nicht real, lässt du dich drauf ein oder nicht? Und das fand ich super spannend.
Hat aber auch dieses wunderschöne New Orleans.
Ja, doch, genau, das müsste es sein, ja.
Da, wo es ja sowieso diese Vermischung aus so neokolonistischer, weißt du, irgendwie Empirismus mit diesen alten Voodoo- und Hudu-Traditionen, das ist natürlich immer total schön.
Ja, also den fand ich von daher wirklich bemerkenswert und auch schön herausragend. War mal so ein etwas anderer Horrorfilm, ja.
Bei Kafka noch eine kleine Anekdote. Ich habe mal gelesen, dass irgendein Zeitgenosse Kafkas erzählt hat, dass Kafka, der seine Geschichten selbst vorzutragen pflegte, dabei oft sich vor Lachen nicht mehr eingekommen hat. und ich finde, das macht es nur noch schlimmer.
Geil. Okay. Ja. Wusste ich noch nicht.
Crazy Dude. Ja, das habe ich mal gelesen. Ja. Fand ich, es macht es auch nur noch lesenswerter.
Ja, das ist echt nett. Ich wusste gar nicht, dass Kafka jemals in seinem Leben gelacht hätte oder so. Ich weiß nicht, ich habe von dem so ein ganz merkwürdiges. Ja.
Aber wenn dann nur mal deine eigene Geschichte. Okay. Also. Magnus, Lars, ihr zwei. Was habt ihr für uns?
Ich wollte schon fast versuchen, mich über einen doofen Witz rauszureden, zu sagen, ja, ihr wollt Horrorbücher lesen, dann schaut doch mal in die Wahlprogramme für die Bundestagswahl dieses Jahr. Nein, ernsthaft, ich suche gerade hier schon verzweifelt mein Regal durch, aber immer wenn ich ganz, ganz streng Messlatte anlege, dann haben diese Filme, die ich dann auch gerne gucke oder habe, meist noch einen anderen Aspekt für mich als Horror. Ich finde mich da gerade richtig, richtig schwer. Also ich schmeiß jetzt einfach mal einen Film in den Ring, bei dem ich finde, dass er viele Horrorelemente vereint, die aber überhaupt nicht vordergründig behandelt. Und zwar ist das die Kon-Tiki, der Kon-Tiki-Film, quasi die biografische Verarbeitung von der Fahrt von Thor Heyerdahl mit dem Bastfloß von Peru nach Mikronesien, wo jemand in einer ich will nicht den Fehler machen und Kind seiner Zeit nennen, sondern der wirklich so eine Karriere machen will und wirklich fast schon bar jedes Selbsterhaltungstriebes, aber mit rücksichtslosem Charme und Überzeugungskraft sich eine Crew zusammenstellt, um auf einem Floß quasi experimental archäologisch nachzuweisen, dass es möglich war, auf einem Bastfloß von Peru nach Mikronesien zu fahren über den Pazifik mit nach dem Motto, wenn meine Theorien nicht stimmen, gehe ich drauf und alle, die mit denen ich zu tun habe, und zu meiner Familie kehre ich auch nicht zurück. Und das heißt, meine Frau und meine Kinder sind dann alleine. Und das war ja, glaube ich, in den 30ern oder 40ern. Also das ist schon einfach ein unheimlich selbstrücksichtsloser Schritt gewesen. Und wenn man dann noch überlegt, dass die Menschen, die dann irgendwie beschlossen haben, ja, ich mache das jetzt mit, ich bin dabei, hier, ich bin der Funker und wir sind Kumpels und ich unterstütze dich. Oder hier, ich bin Seemann, ich sorge dafür, dass das irgendwie hinhaut und so weiter und so fort. Die sich dann da plötzlich auf so, lass es 10 Quadratmeter sein, mitten im Nichts auf dem Wasser, umschwommen von Haien. Vielleicht packt es mich auch deshalb, weil das so eine meiner, quasi meine Urangst sind. Also mir reicht eine Hai-Silhouette auf einem Urlaubsfoto und mir stellen sich alle Haare auf. Und dann wirklich dort, ja, mit einem Barkensegel im Nichts zu dümpeln. Und dann wirklich darauf angewiesen zu sein, dass die Theorien von einem jungen Karrieristen sich bewahrheiten. Wie er ausgeht, sage ich nicht. Aber ja, war für mich auf jeden Fall auch spannend. Ich hätte ihn jetzt eher unter Abenteuer abgespeichert. Aber damit ich eine Antwort geben kann, sage ich Kon-Tiki. Büchern, also wo es mich wirklich gegruselt oder sich der Magen umgedreht hat, gehe ich, glaube ich, jetzt doch noch mal, nehme ich noch mal Bezug auf das DSA-Universum und nehme die beiden Publikationen Das zerbrochene Rad von Ulrich Kiso. Also die waren auf jeden Fall nicht ohne. Da möchte ich jetzt auch nicht spoilern, weil ich glaube, die sind zwar beliebt, aber bestimmt längst nicht allen bekannt. Ich ja, also ja, wenn du Interesse gesehen hast, ne, leihweise, sag Bescheid. Mhm. Genau. Und das ist ja praktisch, genau, Ulrich Kisos Vermächtnis, Das zerbrochene Rad, und wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht und bezieht sich praktisch auf den Zeitraum Fex 1019 bis Praios 1021 und ist dann nochmal neu aufgelegt worden. Ja, also das wäre das Buch. So, jetzt habe ich Film, jetzt habe ich Buch. Was brauchst du noch?
Computerspiel.
Wenn du dem Computerspiel-Hobby zugetan bist, Fall. Dann Computerspiel gerne.
Ich alter Nerd. Aber was war der wirkliche Horror?
Willst du die Frage zurück?
Vielleicht hilft es mir, genau.
Und dann
genau.
Bitte. Ja, und wenn dir nichts einfällt, okay. Wie gesagt, ist ja auch gar nicht schlimm. Mein lieber Lars.
Also bei Büchern, ja, vielleicht Stephen King S. Das ist gruselig genug, sag ich mal, um es Horror zu nennen. Aber auch die Millennium-Trilogie. Eigentlich guter Schweden-Krimi, aber hat tatsächlich für meinen Geschmack auch Horrorstimmungen zwischendrin. Der Übergang ist da manchmal fließend. Filme, also neben der Hälfte der Filme von Alfred Hitchcock, die man da nennen könnte, würde ich vielleicht sagen Das Geisterschloss. Im Original, glaube ich, The Haunting. Finde ich sehr schön. Eigentlich ist es eine psychologische Geschichte. Und
richtig, richtig unheimlich,
die Bewohner ja. Da aus dem Dorf sagen schon, oh, City People, dass die das nicht ernst nehmen. Ist durchaus eine Empfehlung. Oder auch sehr schön The Village, das Dorf von, ich kann leider den Namen nicht vernünftig aussprechen, ja. M. Night Shyamalan. Sehr schöner Film.
Echt?
Der dann auch so ein bisschen mit den Erwartungsebenen sehr gut spielt. Und Computerspiel, ich musste jetzt einen Augenblick überlegen, wie es heißt, aber ich glaube, ich habe es gefunden und halte das für einen Leckerbissen. Hellblade oder Senua's Sacrifice. Das spielt irgendwo im 8. 9. Jahrhundert und spielt da so ein bisschen mit keltischer und Wikinger-Mythologie. Das Wesentliche ist, es dreht sich um Senua, einen weiblichen Charakter. Und man spielt auch diese Senua und die hat Psychosen und begibt sich auch noch nach Norden in die Unterwelt und ihre Psychosen werden immer stärker. Und das ist wirklich interessant, zumal das auch ganz echt interessant umgesetzt ist. Man sitzt da dann halt vorm Bildschirm und hat seine Kopfhörer auf und sie hört halt Stimmen. Ja, und hat man diese Stimmen im Kopf, die dir die ganze Zeit was zuflüstern, verschiedene Sachen. Tu dies, mach jenes, dann hast du die Stimme so ein bisschen technisch gesehen in deinem eigenen Kopf. Das ist ein interessantes Spiel, das da wirklich auch respektvoll gleichzeitig, das schaffen die, sagt jedenfalls auch die belesene Kritik, dass die da das nicht lächerlich machen oder so Psychosen, sondern damit dann respektvoll umgehen. Ja, und da kann man wirklich so ein bisschen ins Rabbit Hole kommen, glaube ich.
Auch ein ganz tolles Setting natürlich auch. Ne? Also ich habe das jetzt nur gesehen, steht ganz hoch oben bei mir auf der Liste, dass ich es irgendwann mal spielen kann. Mhm. Aber ja. So, ihr Lieben, mit so vielen Empfehlungen kann ich uns und mich gleich auch empfehlen. Und ich habe noch eine kleine Frage für euch, um das Ende dieser Folge und damit das Ende unseres Horror-Doppels, bis wir uns dann Ende August wieder hören, abzurunden. Und zwar wäre das die Frage, liebe Mitmeister und Spielleiter, wovor habt ihr denn Angst? Sagt doch mal, was macht euch Angst?
Okay.
Ja, glaube die.
Wir trauen.
Genau.
Magnus hat es ja schon angedeutet.
So, in der aktuellen Lage, die wir hier haben. Ich glaube, ich habe große, große Angst davor, dass meine Familie durch mich infiziert werden könnte, obwohl ich geimpft bin. Das und mich auch eigentlich damit sicher fühle. Das ist das Erste. Aber diese Ungewissheit ist natürlich Mist. Und mit, ne, das ist schon, das mag ich nicht. Das ist das eine, dann das nächste. Also, das ist der Aspekt Krankheit. Aspekt, sage ich jetzt mal, ja, wilde Tiere habe ich eben schon angesprochen. Ansonsten habe ich gegenüber, ich sag mal, gegenüber mich betreffenden Situationen, in denen ich ohnmächtig bin, in denen ich quasi der Entscheidung von anderen ausgeliefert bin, das kann ich nicht gut leiden. Das versetzt mich dann schon manchmal in große Sorgen. Ja, aber das soll's jetzt auch sein. Und ich würde aber in dem Atemzug noch das Computerspiel nachliefern. Ich bin noch mal meine ganze Steam-Liste durchgegangen. Und damit ich euch eine Antwort liefern kann. Und zwar ein schönes Horrorspiel, und dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ein schönes Horrorspiel für die ganze Familie oder den ganzen Freundeskreis. Phasmophobia. Viel Spaß, guckt's euch an.
Ach ja.
Das macht richtig Bock. Ja, ich bin nämlich jemand, der Jumpscares unheimlich hasst. Und das ist das nächste Ding. Dann habe ich jetzt Aspekte von virtueller Erfahrung und Wahrnehmung auch noch verwurstet. Ich hasse es auch in Serien, so wie zum Beispiel bei Akte X oder so. Wir sind jetzt inzwischen in der 9. Staffel und quälen uns da durch. Und man sieht sie jedes Mal. Sie teilen sich auf, es wird dunkel. Man sieht eine Nahaufnahme der Person des Gesichtes und dann werden sie von der Seite von irgendwas umgesprungen. Wahrscheinlich irgendein armer Praktikant, der sich dann dunklen Anzug anziehen musste oder so. Ja, auf jeden Fall. Jumpscares hasse ich wie die Pest. Ich war auch schon auf Jugendfreizeiten der bei Nachtwanderungen nicht derjenige war, der schrie und wegrannte. Ich war der angriff. Und das war schon immer schwierig. Also das deshalb, ja, schwierig, aber das ist immer so die Frage, ne? Wie man dann damit umgeht. Ja, so, das soweit von mir.
Du hast die Frage jetzt ja auch auf einer persönlichen Ebene auch beantwortet, das finde ich auch sehr schön. Ich beschränke mich mal darauf, an dieser Stelle für mich das zu beantworten, was mir jetzt Angst macht, so als Horrorkonsument. Eine Sache: ich gucke unglaublich gerne Horrorfilme, ich liebe auch Jumpscares. Also ich war übrigens der bei der Nachtwanderung sich im Gebüsch versteckt hat und die anderen erschreckt hat. Also gut, dass wir nicht zusammen auf einer Nachtwanderung waren, Markus. Wobei,
ja, das machen wir ja mal bei allen zusammen. Ich möchte nicht auf diese Weise Eindruck hinterlassen, sagen wir es.
Eine Sache, die mir Angst macht in Filmen zum Beispiel oder in Spielen oder Büchern, die ich, wo ich wirklich, wirklich alles geben muss, um da durchzuhalten, sind Puppen. Also da bin ich richtig, das ist echt ein Wunderpunkt von mir. Also da dreht sich bei mir der Magen um. Ich finde auch hier den Clown von S und so, vor dem habe ich Angst. Den finde ich aber auch irgendwie cool, abgesehen davon, dass er die Kinder tötet. Das ist nicht so cool, aber sonst finde ich den witzig. Aber Puppen, da stößt es bei mir an die Grenze, wo ich vielleicht tatsächlich mal nicht weiter kann. Also so wie bei Annabelle oder diese Horrorpuppen. Am liebsten so alte Bauchrednerpuppen, die dann immer so, die ja noch weiter quatschen, wenn keiner da ist. Also, ich möchte darüber nicht weiterreden, weil ich bin heute ich werde heute nicht da schlafen, wo meine Familie schläft, sondern allein. Und damit Magnus nicht gleich hier rüberfahren muss, um mich zu kuscheln, dann höre ich das lieber auf. Sonst habe ich Angst. Puppen! Vor Puppen habe ich Angst.
Okay.
Ja, danke, Magnus! Warst du das überhaupt, Magnus?
Bitte was? Ich hatte mich doch gemutet, oder?
Entschuldigung. Ihr seid so gemein. Ich krieg eine echte Gänsehaut. Ne? Ja. Das ist kein Witz. Ich bin mal sowas. Nein, alles gut. Ich hab gerne Angst. Ich finde das ein schönes Gefühl. Aber Puppen mag ich.
Bei mir, was? ich habe jetzt auch den Ansatz genommen, mit welcher Figur aus Film, Fantasy, irgendwas würde ich am wenigsten gern tauschen. Und ich glaube, ich wäre da irgendwo bei dem zweiten Alien-Film. Ja, wo sie ja da diese Kolonie inspizieren, ja, und dann hast du ja sowieso schon diesen Horror, ja, mit dem, ja, man hatte ja diese Vorahnung, ja, oder beziehungsweise diese Infos von Alan Ripley, dass da ja irgendwas passiert sein muss, ja, wieso sich die Kolonisten da nicht melden, ja, und dann, bist du dann halt erstmal diese Kolonie erforscht hattest und dann auf die letzten Überbleibsel und diese halbtoten die Bewohner dann triffst und dann wirst du nachher verfolgt von den Aliens, massenweise Aliens, und du musst ja den Weg da durchballern. Also ich glaube, mit den Jungs und Mädels da aus dieser Crew, ja, von dieser Militäreinheit, ich glaube, mit denen würde ich am allerwenigsten tauschen wollen, glaube ich. Ja.
Super Film. Hätte ich jetzt gar nicht als Horror so sehr eingestuft, aber wir haben ja schon festgestellt, du bist da ja eher
schon, ja. Ich habe mit Horror wirklich nicht so wahnsinnig viel am Hut, ja.
Wobei, sind bei Aliens 2, ist das nicht da, oder ist das Teil 1? Nee, ich glaube, es ist 2, wo die in diesen Kokons sitzen und die sagt,
ja, genau, also ja.
Die noch lebt.
Ja, ja.
Ja, wobei, das ist schon wirklich Horror. Also das ist wirklich ein krasses Horror-Element, finde ich jetzt auch.
Ich meine, klar, der zweite war viel.
Das war Duke Nukem 3D auch, ja.
Sorry, ja, der kleine zweite war halt schon sehr, sehr viel actionlastiger als halt der erste, ja, der halt wirklich so richtig rein Horror-Genre gewesen ist, ja, dieses unbekannte Monster dann in den Eingeweiden des Schiffes da auf engstem Raum irgendwie rumkriechen und so, ja, und dass dann die Crewmitglieder einen nach dem anderen wegschnappt, aber beim zweiten war es halt einfach so diese, ja, dass dann halt dieses eine Vieh aus dem ersten Teil dann so in Massen auftritt, ja, und das war halt echt, ja, also ich glaube, das ist echt so, das würde mir dann tatsächlich Angst machen, wenn ich da mit jemandem tauschen müsste aus dem Film, ja.
So, dann bleibt nur noch, ja, Lars, was ist mit dir?
Also bei Alien würde ich zustimmen. Also gerade der erste Teil ist Sci-Fi-Horror vom Feinsten. Mhm. Gerade weil der sehr lange damit spielt, dass man das Monster halt nicht sieht oder höchstens mal so kleine Teile des Monsters. Und darüber hatten wir schon im ersten Teil geredet, dass sich da ganz viel noch im Kopf abspielt. Das ist wirklich schön gemacht. Und sonst mag ich, wie erwähnt, ein paar der ganz alten Schwarz-Weiß- Schinken. Da gibt es ja nicht nur so eine trashige Reihe, sondern es gibt eben auch solche, wo sie dann mehr auf Erzählung gesetzt haben, weil sie die Special Effects Geschichten halt nicht hatten. Ja, und wenn es denn da so geht und sowas wie lebendig begraben sein und diese Sachen, ja, da gibt es eine kleine Gänsehaut, ja.
Also lebendig begraben, ja. Mhm. Gibt es auch den Film Buried mit Ryan Reynolds, hast du den mal gesehen? Mhm. Der ist, obwohl Ryan Reynolds mitspielt, gut und ist ein furchtbarer Film, der komplett in einem Sarg spielt, in dem er aufwacht und er hat nur ein nicht mehr lang halt werdendes Feuerzeug und ein Handy mit wenig Akku und versucht rauszufinden, was passiert ist und warum er da drin liegt und ob ihn noch jemand befreien kann. Es ist furchtbar. Also für alle, die da irgendwie inkliniert sind, dass dir das nahe geht, also wie dir, Lars, wenn du dich dem aussetzen möchtest, guck den mal. Da ist Feierabend danach. Apropos Feierabend. Ich danke euch für diese furchtbaren, schrecklichen Kommentare. Und es war sehr schön. Wir haben heute relativ lange, glaube ich, geschwafelt. Aber es muss halt sein. Dafür haben wir dann auch die Folge Horror 2 im Kasten. Ich bedanke mich. Wie gesagt, es geht nächste Woche weiter mit den Schwafelhelden. Und dann durchgeboxt die Schwafelhelden bis zum letzten August Sonntag, wo die Meistergespräche wiederkehren. Ein kleiner Hinweis für alle. Da draußen, die Meistergespräche regelmäßig hören, sowie die Schwafelhelden. Wir haben jetzt auch auf YouTube ein Video gemacht, wo wir vier alten Hasen uns an DSA 5 versuchen, nämlich der Einsteckerbox. Wie heißt das Abenteuer nochmal? Das Geheimnis des Drachenritters? Genau, Lars, hilf mir auf die Sprünge. Genau. Und Lars leitet uns da als Meister und Magnus, Daniel und ich sind Spieler. Es hat uns, also mir, sehr viel Spaß gemacht und das gibt es als Video. Unsere erste Session ist zu finden. Lars, möchtest du weitersprechen? Den Namen des Kanals und des Videos einmal, dass ich das nicht falsch zitiere.
100 Jahre DSA. Ihr geht einfach auf YouTube und schaut nach 100 Jahre DSA und dann solltet ihr uns auch schon finden.
Gut, also es ist aber auch nochmal, ich habe bei der Twitter, Instagram und Facebook-Seite der Schwafelhelden das aber auch gepostet. Also ihr werdet es finden. Ansonsten schreibt mich direkt an, wenn ihr wisst, wo ihr mich konsultieren könnt, auch an depesche@schwafelhelden.de, da erreicht ihr mich auch. Da kann ich euch den Link sonst schicken. Ansonsten schaut bei den sozialen Netzwerken. Wie gesagt, da spielen wir DSA 5 und das geht auch weiter. Das heißt, wir werden auch diese Box, nehme ich an, auch durchspielen. ist zumindest, hoffe ich zumindest. Also ich fand's super, also schaut's euch an. Ich fand heute die Session mit euch schön wie immer und ich sag an dieser Stelle tschüss. Ich bin Meister Henny und überlasse nochmal den anderen das Schlusswort. Und ja, danke euch.
Ciao, war echt super witzig, obwohl es um Horror ging. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ja. Ciao.
Ciao.